Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, liebe Esther Stehning, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, liebe Claudia. Ich freue mich, hier mal teilzunehmen.
Ich finde es auch großartig, weil ich sag mal, gefühlt bin ich dir so nah und irgendwie haben wir eine Ewigkeit nicht voneinander gehört und ich bin irgendwie zufällig, glaube ich, über so einen LinkedIn-Post über dich gestolpert oder ich weiß gar nicht genau, was mich auf jeden Fall intuitiv mit dir verbunden hatte, um dann mal zu sagen, hallo Esther, hast du nicht Lust, mal in ein Interview zu kommen? Und insofern freue ich mich total, dass wir unser Erstgespräch, was wir dann vor ein paar Wochen hatten, aber jetzt nochmal zu vertiefen. Oder was heißt Erstgespräch? Es war ja kein Erstgespräch, aber gefühlt ein Erstgespräch nach so langer Zeit und das gleichzeitig stimmt. Auch wieder so vertraut. Insofern freue ich mich sehr, dass wir eine halbe Stunde Zeit haben.
Das freut mich auch. Es ist super lange her, dass wir uns eigentlich so getroffen haben.
Total.
Und trotzdem auch unverändert. Das ist ja auch schön, wenn man...
Besonders, wenn die Leute jetzt sehen, wie wir aussehen, ne? Also unverändert.
Ja, natürlich. Unverändert, klar. 10 Jahre merkt man nicht, ne? Gefühlt, ja.
Sehr cool. Ja, du, für die, die dich nicht kennen und noch nicht kennen und auch noch nicht gesehen haben, du bist Geschäftsführerin und Gründerin von Atlatus. Es sieht so schön dick und fett übrigens auch aus. Und was ich auch schön finde, der Slogan, der bringt nämlich so schön auf den Punkt, einfach Geschäftsreisen buchen. Also wir kennen uns über die Touristik. Und du hast dich vor tatsächlich 19 Jahren crazy selbstständig gemacht. Das war mir auch gar nicht so klar, weil du scheinbar als Sales Managerin bei Siemens irgendwann mal die Epiphany hattest, Mensch, da müsste man was machen oder wie kam es? Also letztendlich nochmal kurz zur Erklärung, es geht um die Digitalisierung von Geschäftsreisen und ihr habt da einen ganzen Prozess hinter und entwickelt den auch permanent irgendwie neu innovativ weiter. Aber das kannst du, glaube ich, besser erklären als ich. Aber immer schön mit der Perspektive für die, die es vielleicht auch noch nicht so kennen.
Ja, gerne. Also wir bieten hauptsächlich jetzt Unternehmen im Fokus eine Geschäftsreiselösung, um Flüge, Hotels, Mietwagen, Bahn zu buchen für die Reisenden selbst, ob am PC, per App und dann auch die Reisekostenabrechnung direkt zu vollziehen. Und dann geht es natürlich auch um Schnittstellen. Wie kann ich das direkt verbuchen in meiner HR- oder FI-Software, die ich im Nachgang nutze, Stammdaten, die automatisiert werden. Da gibt es viel um digitalisierte Prozesse, damit es nach außen hin möglichst einfach ist. Und ja, das mache ich jetzt schon fast 20 Jahre,
wow. Sozusagen.
Aber es ist immer wieder neue Themen. Also es ist, hört sich jetzt so langweilig an, 20 Jahre. Aber wenn man ganz klein anfängt, wir waren am Anfang 2, 3 Mitarbeiter, tut sich da natürlich auch sehr viel auf der Reise. Und es ist wirklich nicht langweilig. Jetzt haben wir so Themen wie Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz. Mhm. Dann gibt es Veränderungen in der Mitarbeiterführung. Wir haben jetzt immer mehr Remote-Themen. Also es wird wirklich nicht langweilig, so dass ich das auch noch sehr lange machen kann. Ja, und wie kam es dazu? Ich war bei einem großen Konzern angestellt, eines von vielen im Bereich IT. Das war eine Zeit, wo es nicht mehr so die goldenen Zeiten waren, wo ich mir dachte so, hier fühle ich mich nicht wohl, das kann ich nicht auf Dauer so machen. Mhm. Ich will was Eigenes mit meiner eigenen Unternehmensphilosophie.
Ach, das war dir schon, du wolltest auf jeden Fall was Eigenes. Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder hat sich
gar
das
nicht.
Irgendwie, okay, alles klar.
Das
cool.
Gar nicht, überhaupt nicht. Aber meine Mutter, das ist ja dann doch die Bezugsperson in einem Angestelltenverhältnis bei einem der größten Konzerne in Deutschland. Da geht man ja auch mal zu den Eltern hier, was haltet ihr davon? Meine Mutter hat einfach nur gesagt, mach.
Cool.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich gekündigt und bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber gut, ich habe im Vorfeld natürlich schon so ein halbes Jahr dran gearbeitet. Aber ich glaube, rückblickend betrachtet sagen viele, wie, du musst das doch viel mehr vorbereitet haben. Du hättest doch nicht einfach kündigen können. Mich wollten damals auch viele davon abhalten, so, weil diesem Konzern. Da habe ich gesagt, du kannst doch keine Ich-AG gründen. Damals war die Ich-AG das Thema unter Gerhard Schröder noch. So, ja, das ist ja keine Ich-AG. Ich starte jetzt keinen Bügelservice, sondern gründe ja eine GmbH und keine Ich-AG. Heute, die Jugend weiß gar nicht, was das ist. Heute ist ja eher Start-up, ist ja cool, aber das, diesen fancy Begriff gab es damals so halt nicht. Ne? Da gab es auch nicht so diese Gründerstrukturen, wie sie heute da sind. Und da war das eher ungewöhnlich.
Aber ja, wie kamst du denn inhaltlich auf dieses Thema? Weil ich sag mal, du warst Sales Manager in dem größeren Konzern und bist dann auch auf Geschäftsreisen, also selber ja Geschäftsreisen wahrscheinlich gemacht. Und hast du es so mit dem Thema noch zusätzlich irgendwie zu tun oder wie kam das?
Gut, erst kam durch einen Bekannten in der Touristik das Thema Deutschlandtourismus. Da hat sich aber schnell herausgestellt, dass man da doch mehr braucht und dass das sehr mühsamer ist. Und dann habe ich ja, okay, ich finde eigentlich Geschäftsreisethematik finde ich gut. Ich hatte dann auch noch den Leiter des Travel Managements, mit dem ich gar nichts zu tun hatte im Konzern, ein bisschen befragt, was man so machen muss. Ich habe gesagt, da fehlt einfach noch eine einfache Lösung.
Also dann kam der Impuls von einem aus dem Netzwerk, wenn du so willst. Von einem
genau, okay, irgendwo schon, ja. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt habe ich mich schon mal damit beschäftigt, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Wir haben das jetzt doch nicht gemacht. Dann mache ich halt was anderes. So war mein Gedankengang an der Stelle.
Aber die erste Idee war sozusagen, ich will was Eigenes machen, weil aus einer Unzufriedenheit heraus die existierte, also im Sinne von, und dann hast du dir überlegt, was du machen möchtest.
Ja, und dann kam das eigentlich so.
Funny, weil oftmals ist es ja so, hey, ich sehe eine Herausforderung, ein Problem und möchte es lösen, weil es mich nervt. Nee,
das war so anders irgendwie. Ich wollte einfach was aufbauen. Ich hatte so eine Aufbaustimmung. Ach, cool. Ich hatte in einem Konzern auch so eine E-Learning-Lösung aufgebaut und habe gemerkt, Mensch, ja, das ist so ein kleines Puzzle, das interessiert so im Konzern keinen, weil man braucht dann ja auch einen Durchhaltewillen, das wirklich zu positionieren, muss es immer weiterentwickeln. Man kann da nicht erwarten, im halben Jahr ist es schon, mein damaliger Chef hat so eierlegende Wollmilchsau immer gesagt, ne? Das ist es nicht. Also man muss dann in die Produkte ja auch immer investieren, bis dann irgendwann ich ein Produkt habe, was läuft, oder ich investiere halt mehr Geld, aber mehr Geld ist auch nicht immer mehr Business, das wissen wir auch, dass das nicht immer so mit der Gießkanne funktioniert und man da auch ein gewisses Durchhaltevermögen braucht. Und da habe ich einfach gesagt, gut, ich habe das jetzt im Kleinen für diese E-Learning-Lösung gemacht, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren, so nach meinen eigenen Regeln. Ja. Und so kam das dann und ich habe mir dann auch Partner gesucht, und habe da auch viel Netzwerkarbeit geleistet, war bei Business Angel Veranstaltungen, das gab es zu der Zeit schon, und habe da auch Partner gefunden, die das unterstützt haben.
Ah, okay. Ja. Sie sind heute noch mit im Boot, oder?
Die sind heute noch mit im Boot, ja. Also das ist eine sehr lange Partnerschaft. Ich habe jetzt nicht sehr aktive Gesellschafter, das muss ich dazu sagen. Die lassen mich machen.
Ja, die dürfen dir ja auch vertrauen.
Ja, das hat sich auch eingespielt, sage ich mal.
Und wie viele Gesellschafter sind das und sind die offiziell? Oder?
Fünf sind das, das sind offizielle Gesellschaften. Eines ist eine Gesellschaft und dann sind das Privatinvestoren, die praktisch mit ihren entweder Beteiligungsgesellschaften oder privat investiert sind. Ja.
Okay, cool, okay. Und dann bist du losmarschiert und dann kommt der Vertrieb schon mal zum Einsatz. Genau. Okay, wie fängt man denn an? Wen holt man sich? Ja gut, bei Gesellschaftern beginnt es ja schon, sich zu verkaufen.
Genau, das ist so das erste Verkaufen. Das zweite ist dann natürlich, wann finde ich meinen ersten Kunden? Aber da muss natürlich auch so ein Produkt stehen. Ne? Und das Produkt, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Und ich weiß noch genau, den ersten großen Kunden, den ich hatte, das ist natürlich ein Fest. Das wird man auch nie wieder so erleben. Ja. Das ist so was ganz, ganz Besonderes. Und ich bin super dankbar, dass der Kunde auch heute noch da ist.
Wow.
Und damals ist es ja auch nicht immer so, dass derjenige gleich weiß, dass er der erste Große ist. Das ist wirklich... das ist schon eine witzige Geschichte, so die erste Bahnbuchung, die erste Flugbuchung und wie lange das dann doch am Ende gedauert hat. Bis
und lang ist dann, wie lang ist das? Also,
ich habe sicher 1,5 Jahre gebraucht, bis ich wirklich ein Produkt hatte, was vollständig war. Ne? Und dann dreht man natürlich auch ein paar Ehrenrunden, dann kommen neue Schnittstellen im Hotelbereich, die dann besser funktionieren, ne? Also meine erste Schnittstelle war dann HRS, vorher hatte ich eine Galileo-Hotel-Schnittstelle, das war jetzt nicht so zu dem Zeitpunkt nicht voll
und
umfassend.
HRS, für die, die es nicht kennen, ist ja die Hotelbuchungsplattform, ne?
Genau, das waren dann so Partnerschaften, die man auch brauchte, um voranzukommen, und das ist ja auch ein Vertrauen auf beiden Seiten, dass man das dann hinbekommt, und über die Jahre hat sich das dann wirklich entwickelt. Partnerschaften sind total wichtig. Also wir haben ja auch Vertriebspartner, die Reisebüros, die, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass da auch dieses Vertrauen da war, einem kleinen Unternehmen praktisch auch eine Chance zu geben. Ne?
Und wenn du vielleicht nochmal auch so aufs Produkt eingehst, weil also mein Gefühl ist, dass du auch, also dadurch, dass du ja auch Informationstechnik studiert hast, wenn ich richtig informiert bin, hast du natürlich auch, also das ist natürlich immer schon mal super Voraussetzungen, weil du, ich unterstelle dir jetzt mit Leidenschaft, ich kenne dich auch ein bisschen mit IT und Innovation und Digitalisierung, das ist auch schon ein Stück weit dein Herzblut, ne? Und wenn du dann halt auch, weil gerade das Thema, was du hast, auch zu digitalisieren, bedeutet ja auch immer wieder dran zu bleiben und immer wieder, also es hört ja nie auf, es ist ja permanent, weil Technik sich ja permanent weiterentwickelt.
Genau, es ist nie fertig.
Musst du immer dranbleiben, musst du immer neu denken, musst du immer alert sein, musst du immer aktiv sein. Und wenn du da aber nochmal einsteigst, so was ist denn der im besten Fall USP oder das Alleinstellungsmerkmal, wo du sagst, hey, warum Atlatos für Firmen, warum sollten die Firmen oder die Mitarbeiter über euch buchen?
Also für die Firmen ist es zum einen, weil wir den End-to-End-Prozess komplett abgebildet haben, ob jetzt Reiseantrag, Reisebuchung, Reisekostenabrechnung in einem System.
Und ist das
System
einmalig, wenn ich so unverschämt
bin? Nee, es ist nicht einmalig. Wir haben natürlich ähnliche Systeme am Markt, die das vom Prozess her auch bieten. Es sind nicht viele. Vorteil ist bei uns, dass man den Reisebüropartner frei wählen kann, was, sage ich mal, so ein Mittelstandsfokus ist, dass man seinen persönlichen Ansprechpartner nach wie vor hat. Das geht dann nicht mehr mit jeder Lösung, weil dann oft ein Callcenter dahinter ist und das ist der Service, ich muss ihn so nehmen, wie ich ihn bekomme. Aber ich kann bei uns das frei entscheiden, welcher Content soll dahinter. Will ich lieber HRS oder Booking oder CRC, wie auch immer. Also ich kann das konfigurieren als Travel Manager.
Okay, also ich bastle mir sozusagen mein System zurecht.
Genau, und das als End-to-End-Prozess mit einer End-to-End-App auch dass die Mitarbeiter über die App buchen, auch abrechnen können. Wir haben eine neue KI-basierte OCR-Lösung drin, dass da die Erkennung der Belege.
OCR steht für, ich muss mal aufpassen, für meine Zuhörer.
Das ist praktisch die Technik, plump gesagt, die einen Beleg auslesen kann, was auf dem Beleg ist. Wenn ich jetzt meinen Tankbeleg habe, erkennt das erstmal diese Werte, und die KI brauche ich, die sagt, okay, die 56 Euro sind wirklich der Gesamtbetrag und nicht unten der Gutschein für 2,99 für die nächste Brötchenbestellung, ne? Irgendwie so. Ja. Das heißt, ich muss wissen, was ist mein Preis, was sind die Steuern in diesem Beleg, um daraus praktisch eine Buchungstransaktion zu machen, weil Reisekostenabrechnung ist ja erstmal kein spannendes Thema für Mitarbeiter. Das mag, glaube ich, niemand so gerne. Und deswegen muss man das so smart wie möglich machen. Cool. Hier fotografiere deinen Beleg. Der Rest ist automatisiert, du musst nicht mehr viel machen. Und Gleiches gilt natürlich für die Reisebuchung. Und Unternehmen können natürlich sagen, hier, du kannst buchen, wo du willst. Aber dann habe ich eben Datenschutzthematik, dass ich die Daten überall verteile. Und ich auch gar keine Möglichkeiten habe, meine Fürsorgepflichten irgendwie sicherzustellen, dass ich weiß,
also ich Atlatos oder ich?
Ich als Unternehmen, als Kunde. Genau. Also Unternehmen wollen ja eigentlich wissen, wo sind meine Reisenden, damit ich sie schützen kann in einem Worst-Case-Szenario. Man will wissen, wie viel Einkaufsvolumen habe ich denn, um vielleicht doch eine Firmenrate zu bekommen. Deswegen muss ich es ja doch steuern können. Und nur wenn ich es steuere, habe ich natürlich auch einen effizienten Prozess dann in der Reisekostenabrechnung, weil Ziel ist es, gar keine Belege zu haben, dass der Mitarbeiter möglichst wenig fotografieren muss und möglichst wenig Kosten wirklich selbst verauslagt, weil das der effizienteste Prozess ist für Unternehmen.
Und auch, ja. Wenn, und,
ja.
Okay, und das ist sozusagen so zum Produkt. Achso, und ja genau, und dann ist dein Alleinstellungsmerkmal ein Stück weit, dass ihr auch bausteinsystemmäßig euch das, der Kunde sich das so zusammen basteln kann.
Okay. Und was ein Punkt ist, dass wir auch beraten, wir haben dann Consultants, Implementation Manager, die das Unternehmen unterstützen, gerade wenn es auch um die effiziente Reisekostenabrechnung geht mit Anbindung ins Unternehmen, brauche ich natürlich auch Experten, die dann die IT-Schnittstellen bewerten, definieren, dass das genau passt. Und da übernehmen wir selber Beratung und Implementierung, was uns da eingehend auch auszeichnet.
Ja. Und da ist ja auch, also da ist es also vielleicht für die, die nicht in der Touristik arbeiten, die Landschaft ist halt auch wirklich wild, ne? Wildwuchs würde ich es jetzt mal liebevoll bezeichnen wollen. Es ist halt sehr differenziert oder sehr komplex. Und da braucht es dann wirklich auch genaues Hinsehen und auch die Expertise und die Kompetenz, da die Schnittstellen sauber zusammenzufügen. Ne?
Genau, an sich ist es im Detail, wenn man so ins Detail guckt, schon eine sehr komplizierte, komplexe Lösung, die wir da haben, aber nach außen hin für den Kunden soll es halt einfach sein. Ne? Das ist und ja, da bin ich auch froh, dass wir die Reisebüropartner haben. Das sind ja so die mittelständischen Reisebüros in Deutschland, die auch noch mit persönlichen Mitarbeitern, wo man noch weiß, wo man anruft, so ungefähr, dass wir da die Technik liefern, um das eben auch zu stärken, dieses Business, eine sehr gute Technik und einen sehr guten Ansprechpartner. Ich finde, das ist auch so die Kombination für die Zukunft, weil jeder weiß, wie ärgerlich das ist, wenn man nur mit Chatbots oder Callcentern spricht, die ganz klare Anweisungen haben, wo es halt im Problemfall auch keine kreative Lösung gibt.
Ja. Und deinen Kunden hat es, also wenn ein Produkt anderthalb Jahre ungefähr brauchte, hast du deinen Kunden, deinen ersten Kunden nach einem Jahr oder dann nach, als das Produkt erstand?
Ja, nee, das war schon ein fließender Prozess. Ich sag mal, ein Produkt ist ja auch heute nicht fertig. Ne? Also wir entwickeln ja mehr denn je, weil die Anforderungen, wenn man auch mal guckt, wie KI sich weiterentwickelt hat innerhalb eines Jahres, das ist ja gigantisch. Da muss man einfach am Ball sein. Das heißt, wir haben ja immer Weiterentwicklungen, die Kunden bekommen, System-Updates automatisiert im Hintergrund eingespielt und können Funktionen dazuschalten oder auch dazu buchen. Gibt natürlich auch kostenpflichtige Services, aber in der Regel sind die Weiterentwicklungen mit inkludiert. Also und der erste Kunde, der war wirklich nach eineinhalb Jahren dann da. Das waren ja auch ein Teil ein Reisebüropartner und wo man sich dann auch gemeinsam weiterentwickelt hat.
Das ist ja das Coole, ne?
Viel zugehört. Ja. Also das ist immer mein bester Research-Ansatz. Was braucht denn mein Kunde? Also dieses aktive Zuhören. Ich kann nicht jeden Sonderwunsch entwickeln, wenn ich weiß, das braucht sonst niemand. Dann sind das Individualentwicklungen, die auch bezahlt werden müssen. Aber wir merken durch dieses Zuhören natürlich schon, wohin geht die Reise? Was brauchen meine Kunden? Und daran entwickeln wir. Und das ist was, was uns immer weitergebracht hat. Gar nicht so, was machen die anderen, sondern was können wir für unseren Kunden noch tun?
Und ist das dann auch dein Vertriebshack tatsächlich, weil dieses Zuhören ist ja, also A, finde ich es ja wunderschön, das ist ja genau mein Lieblingswort und mein Lieblingsthema, weil du ja auf so unterschiedlichen Arten und Weisen zuhören kannst. Ich sag mal, aus deiner Brille oder aus der Brille des Kunden, dann auch nochmal differenzieren muss, gerade was du sagst, was nehme ich denn davon auf und was nicht. Und ist das dann, weil das ja auch ein ongoing Prozess bei euch ist?
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also ich sage mir, man muss sein eigenes Produkt lieben. Ich würde jedem Vertriebsmitarbeiter immer sagen, man braucht die Passion auch für ein Produkt. Man braucht die Kompetenz, um zuhören, aber auch beraten zu können. Das heißt, ich muss es irgendwie auch selbst mögen, lieben, um wirklich ein guter Vertriebler zu sein. Oder vielleicht bin ich auch so schlecht. Ich will nur ein gutes Produkt haben. Ja, das kann auch sein. Aber ich möchte dahinter stehen. Ne? Aber es gibt ja auch Menschen, die können alles verkaufen. Da gehöre ich nicht dazu. Also ich muss da eine Passion für haben, eine Leidenschaft. Und dann geht es um Zuhören. Das finde ich auch in Kundengesprächen ganz wichtig. Wenn nur ich geredet habe, war es für mich kein gutes Gespräch. Ne? Mhm. Also wenn ich nur mein Produkt erkläre, wie toll wir sind und was wir alles können, darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, dem Kunden zuzuhören und ihm dann eine Lösung, die auf ihn angepasst ist, vorzustellen.
Und wann ist es denn ein gutes Gespräch für dich?
Für mich ist es ein gutes Gespräch, wenn ich Input bekommen habe von dem Kunden, was er denn möchte.
Und wenn man das auch herausgefiltert hat, ne? Weil manchmal weiß er das ja auch gar nicht. Das finde ich auch nochmal ein schöner
Aspekt. Ja, manchmal erarbeitet man es dann ja auch gemeinsam. Und dieses gemeinsame Erarbeiten, ich finde, das ist das, was mir Spaß macht. Mhm. Ne? Wirklich für jeden Kunden eine individuelle Lösung zu haben, weil es ist bei uns eben nicht ein System, was für jeden Kunden gleich aussieht. Das ist wirklich ja, wie so ein Autokonfigurator, nur auf einer anderen Ebene wird das zusammengestellt für den Kunden. Und wenn ich merke, Mensch, da kommt Input, ich kann was zurückgeben und man erarbeitet sich das, ist das wunderschön. Mhm. Da hat sich natürlich im Prozess auch was geändert. Vor 5 Jahren, 6 Jahren sind wir noch zu den Kunden immer vor Ort hingereist und hatten praktisch 2 Termine, das Verkaufsgespräch und dann das Implementierungsgespräch. Und heute sind das vielmehr kleine Online-Meetings, wo wir das System vorstellen, wo wir viel mehr Beteiligte mit reinnehmen können, was das auch einfacher macht, weil dann gleich die Vertreter aus IT, Datenschutz, vielleicht noch ein Betriebsratsmitglied, kommt auf die Größe drauf an. Die Buchhaltung, Finanzabteilung und das Travel Management auch zusammen an Bord geholt werden können. Das heißt, der Vertriebsprozess sieht schon anders aus heute und der Implementierungsprozess auch. Also da haben wir in der Regel wöchentliche Calls, es ist mit unterschiedlichen Ansprechpartnern. Das hat sich verändert, wie sich so vieles im Leben ändert. Also das ist auch sehr spannend, diese Veränderungen mitzuerleben.
Ja, und wenn du nochmal zurückschaust, dann hattest du den ersten Kunden, da mit dem konntest du dann weiterentwickeln und wie hast du dann den nächsten Step, also die nächste Welle für dich irgendwie erreicht? Also im Sinne von, gab es dann Netzwerk, die waren zufrieden und haben dann irgendwie darüber gesprochen oder hast du auch in Richtung Cold Akquise, bist du da losgetigert, bist auf Veranstaltungen gewesen, wie war so deine Strategie?
Ja, wir hatten, früher gab es noch eine Business Travel Show auch in Deutschland, heute nicht mehr. Das war so das erste, der erste eigene Messestand, wenn ich da heute drüber nachdenke, wie gruselig der war. Und dass ich überhaupt Kunden gewonnen habe. Aber gut, das ist, sind so diese Rückblickenden, wo man denkt, ach, was habe ich
Esther,
da
es kommt doch nur auf dich drauf an, nicht auf den Stand.
Ich hatte da noch so Schoko-Erfrischungsstäbchen verteilt. Das wird heute, das ist mir total peinlich rückblickend, ja. Aber gut. Man steht auch dazu, man lernt ja auch. Aber wir haben dann natürlich auch schnell Vertriebspartnerschaften gewonnen mit Reisebüro-Kooperationen. Denen bin ich auch bis heute sehr dankbar. Der Part heute der Business Travel. Lufthansa City Center.
Aber ich muss mal kurz einfallen. Wie hast du sie dann gewonnen? Hast du haben die bei dir angerufen? Haben sie wahrscheinlich nicht, sondern du hast dann bist du auf sie zugegangen oder
ja,
hast du sie dann
also ich habe da wirklich auch Kaltakquise. Das war so mein tägliches Brot. Ne? Also wirklich Gespräche führen, anschreiben. Also in den ersten 2 Jahren haben wir sehr viele Reisebüros gewonnen. Man hat natürlich immer so sein 80-20-Prinzip. 20% war dann das, wo man auch erfolgreich gemeinsam Kunden gewonnen hatte. Wir hatten Roadshows gemacht, auch mit einer Hotelkette zu dem Thema. Das war ja noch sehr in den Anfängen, weil da hatte halt noch nicht jeder Online-Buchungslösung. Viele haben auch gesagt, oh, meine Mitarbeiter, die wollen einfach nur anrufen, lass mal. Mhm. Das heißt, das war auch noch Basisarbeit.
Stimmt, das war auch noch, klar.
Ne, also da ist ja eine sehr lange Entwicklung da gewesen. Und das ist auch nicht so, dass wir dann alle Derpart-Büros oder so hätten. Das waren dann die Innovativen, die gesagt haben, gut, ich will lieber den kleineren Partner, mit dem ich was entwickeln kann. Und irgendwann kamen dann noch Büros dazu. Ich hatte nicht von Anfang an gleich 100 Reisebüros. Mhm. Heute haben wir 160 Reisebüropartner. Das hat aber dann auch 18 Jahre gedauert. Ne?
Aber wie abgefahren, ne? Also was ich schön finde oder was ich nochmal herausstellen möchte, du bist als One-Woman-Show zu zweit seit der angefangen, ne? Aber
genau. So als Unternehmerin war ich ja schon alleine, also auch bis heute.
Genau.
Ich habe keinen zweiten Geschäftsführer. Ich wollte vor Corona, als ich dann Mutter geworden bin, eigentlich das mal angehen, aber dann kam Corona und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Das ist auch nicht, das kann auch nicht jeder so nachvollziehen, weil in meinem privaten Umfeld hieß es dann, naja, du hast jetzt eine kleine Tochter, ist doch super, wenn nicht gereist wird und du mal so eine Unternehmenspause hast. Mhm. Ich so, was ist daran denn super? Das ist mal viel schlimmer. Das ist wer will denn diesen psychischen Stress haben? Ich gehöre nicht zu denen, die dann sagen, ich entlasse meine Mitarbeiter, sondern ich will das ja durch die Krise bringen. Ja. Und Krisenmanagement ist viel anstrengender. Und will man eigentlich als junge Mutter nicht haben. Aber das hat dann ja Gott sei Dank, und da bin ich auch dem deutschen Staat sehr dankbar, über dieses Modell der Kurzarbeit, dass meine Mitarbeiter da nur 50% ihrer Zeit arbeiten konnten, dass wir diese Krise auch über so einen langen Zeitraum, ne? Man hat ja immer ein Krisenmanagement, dass man sagt, hier 3 Monate muss ich die Kosten des Unternehmens decken können ohne Einnahmen. Aber das war ja länger als 3 Monate und wir hatten wirklich einen Tag, wo wir an dem einen Tag über 3000 Buchungen hatten und am nächsten Tag nur noch 5. Ja, und das muss man sich halt vorstellen, das ist wirklich so, wo man da sitzt und denkt, das darf doch jetzt nicht wahr sein.
Das ist ein falscher Film.
Das darf doch jetzt nicht sein und das ist nichts, was man haben will. Meine Tochter war da 3 Monate alt, also da hatte ich mir schon das ein bisschen schöner vorgestellt. Und dann ging das natürlich auch nicht so mit, ich stelle einen zweiten Geschäftsführer ein. Ne? Also da habe ich das dann halt dann doch sein gelassen, weil derjenige nicht mehr auserkoren hatte, hat dann auch schnell gesagt, ah nee, doch nicht. Ich gehe in eine andere Branche. Ich dann so, okay.
Wie viel wart ihr vor Corona und seid ihr jetzt?
Wir waren 23, jetzt sind wir 25. Es wächst wieder. Ich bin super dankbar. Ich habe ein tolles Team, aber die Zeit war halt auch mit Umbrüchen verbunden. Ne? Also das ist.
Und wie viel, ITler habt ihr dann im Hause? Also weil ihr ja ständig auch irgendwie euch da weiterentwickeln dürft?
8, die 8, bei uns direkt krass. Entwickeln. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch externe Unterstützung zu bestimmten Spezialthemen oder so das Thema.
Und 8, die jetzt vor Ort sind, beziehungsweise in Deutschland?
Genau.
Weil es gibt
genau.
Ja auch, okay.
Aber wir entwickeln ausschließlich in Deutschland und ein paar Themen haben wir halt ausgelagert, so eine Betreuung von so einem Rechenzentrum oder ein Security Operation Center. Das braucht man ja heute, wir haben ja so viele Cyberattacken, das kriegt man ja so als Normal-User vielleicht nicht mit. Aber da haben wir wirklich schon so ein Kriegsszenario und digitales. Es ist leider so. Das heißt, man muss da ja aufrüsten. Deswegen gibt es ja auch neue Sicherheitsgesetze in der EU, weil sich alle dem bewusst sind, dass da immer Attacken sind. Und das könnten wir als Team gar nicht stemmen, dass wir da Tag und Nacht praktisch so ein Review haben von den Systemen. Ist irgendwo eine Attacke oder irgendwo eine Datei eingespielt worden etc. Derzeit sind wir da echt verschont geblieben, aber man muss halt dieses Szenario auch üben, trainieren, man muss gucken, poppt das auch auf und so weiter. Also das sind so Randthemen, die sich verändern. Das heißt, im letzten Jahr hatte ich Security sehr groß auf dem Radar, wo man ja als Kunde natürlich davon ausgeht, dass man das macht, aber man hat an dem Produkt erstmal nichts. Also ich habe ein hohes Invest geleistet, einfach, dass es sicherer ist. Ne? Mhm. Aber das muss ja heutzutage wirklich jeder Unternehmer machen. Behörden sind da ja noch viel schlimmer getroffen, weil die immer gerne im Fokus genommen werden. Ja, und da hofft man immer, dass alles gut geht. Ja. Mehr kann man nicht tun, als da die Sicherheitslösung hochzufahren und zu gucken, dass nichts kommt. Ja.
Sag, und die Vertriebshacks, die hattest du, glaube ich, jetzt, da brauche ich gar nicht mehr nachfragen, weil die sind alle sozusagen geteilt.
Genau, also das ist einmal das Zuhören, dann, dass man Leidenschaft für sein Produkt hat und man gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung erarbeitet. Das ist für mich ganz wichtig. Was ich auch gelernt habe, was man braucht auch immer Referenzen oder Empfehlungen von Kunden. Ich habe mich da nie so getraut. Ich dachte, der ist ja noch nicht so lange Kunde.
Ist er dann eigentlich zufrieden?
Genau. Beziehungsweise habe ich immer gedacht, naja, ein Kunde muss 2 Jahre Kunde sein, dass er als Referenz, ja, das ist gar nicht so. Viele, und das merkt man selber, wenn man ein neues Produkt hat, freut man sich ja viel mehr darüber und erzählt es anderen. Ja. Und das hätte ich gerne vorher gewusst, dass das eigentlich so ist, dass man nicht 2-3 Jahre warten muss.
Ja, aber cooler
um
Punkt.
Zu fragen, cooler sondern Punkt. Dass das oft auch, also weil bei so einem System sagt man immer, naja, der Kunde, der will ja erstmal gucken, dass alles 2 Jahre stabil läuft, den kann ich noch nicht fragen. Aber das hat sich gar nicht so bewahrheitet, weil man einen guten Job gemacht hat und dann kann durchaus sein, dass jemand sagt, hier, klar, wir sind jetzt erst 2 Monate live, aber es läuft alles. Das war eine super Implementierung. Das ist noch so ein Tipp.
Finde ich ein super Thema, weil ich sag mal, die Beurteilung, die man selber, und man ist ja oftmals deutlich strenger mit sich als ein Kunde oder der jemand, mit dem man dann halt spricht, ne? Und das finde ich super spannend, weil die auch da die Komplexität und die Vielschichtigkeit, nach welchen Kriterien auch beurteilt werden, wann ein Produkt oder ein Unternehmen gut ist, ist natürlich super unterschiedlich. Deswegen ist auch da spannend, mal Licht reinzuleuchten, und finde das jetzt Beispiel total cool von dir, so dass, hey, ich hatte einen großen Anspruch, eine große Erwartung an mich selber und habe das so definiert mit 2 Jahre. Dabei hättest du wahrscheinlich schon nach einem Monat irgendwie fragen können und die sagen so, hip, hip, hurra, this is it, also Atlatus is it. Ne? Apropos Atlatus, wofür steht Atlatus eigentlich?
Ja, es gab ja früher den Begriff mein Atlatus.
Nochmal bitte ein.
Mein Atlatus, das war aus dem Lateinischen, so ein bisschen mein Kofferträger, meine Assistenz. Das habe ich mir so abgewandelt, habe gesagt, naja gut, so ein bisschen ist auch das Wort Atlas drin. Und ein dritter Grund, kleine Anekdote, ein ganz besonderes Pferd von meinem Opa hieß Atlatus. Ich habe es nie kennengelernt, aber das muss ein ganz wunderbares Pferd gewesen.
Der hat's ja, hat ja einen ganzheitlichen, mehrschichtigen, vielfältigen.
Genau, ich hatte 3 Gründe. Ich hatte die atlatus.de-Adresse lange nicht, nur atlatus.com. Und habe gedacht, ist egal, ich habe 3 Gründe, ich nehme nur com, ist mir egal. Dann habe ich die .de-Adresse nicht und die habe ich dann aber irgendwann demjenigen abkaufen können, der die hatte. Deswegen gibt es jetzt auch atlatus.de. Ja.
Das ist doch ein runder Abschluss, lieber Esther, weil ich sehe gerade, ich könnte mich mit dir schön verplappern.
Das stimmt. Aber wir wollen niemanden langweilen. Ja.
Genau. Es war mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend und ist sehr spannend. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Passion und Liebe für dein Produkt und deine Firma und dass du da weiterhin Lust hast, das immer wieder auf die Probe zu stellen und neu zu entwickeln. Und freue mich, dass du da auch gerade, und das wollte ich vorhin auch nochmal sagen, so als One-Woman-Show oder zu 2, zu 3 dann mit den großen Playern schon gleich spielen konntest. Ist ja super und ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss auch, weil oftmals ist es ja eher so Gleichgesinntes sucht sich, ne? Also man hat vielleicht Mittelstand, aber oftmals Corporates sind dann eher nicht bereit, vielleicht das Risiko einzugehen, mit kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Ja, das wird es auch geben. Also es wird jetzt nicht der Konzern sich kleinen Atlatus suchen, auch wenn wir nicht mehr so klein sind mit all unseren Partnern, ne? Aber da gibt es natürlich auch einen Fokus, aber jeder findet so seinen Part im Markt und den haben wir, denke ich, gefunden und uns über die Jahre auch bewiesen. Ja.
Freue mich total für dich, Esther.
Ja, dir auch weiterhin so tolle Podcasts, die du machst und Inspiration für all die Zuhörer, dass sie auch Positives mitnehmen können und mit Passion positiv ins neue Jahr starten.
Yay. Lass dir gut gehen. Bis ganz bald, liebe Esther. Vielen, vielen Dank.
Danke, dir auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.